Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Die Verfälschung von Lebensmitteln ist kein modernes Phänomen, sondern ein recht altes Problem, über das in allen Jahrhunderten geklagt wurde. Eines der häufigsten gefälschten Lebensmittel ist die Milch. Durch die oft bis zu 50%ige Verdünnung zum Beispiel, um die Konsistenz wiederherzustellen, wenn man es verdünnt hat, wurden dann etliche Stoffe zugegeben, wie Zucker, Mehl, Getreide, Gipskreide und auch tierische Produkte, Abfallprodukte. Nicht nur Manipulation, zum Beispiel mit dem Ziel der Verleihung eines besseren Aussehens und der Überdeckung eines unangenehmen Geschmacks oder Geruchs oder die Herstellung eines schwereren Gewichts, damit man mehr Geld einnehmen kann, haben Lebensmittelskandale heraufbeschworen und diese haben natürlich auch eine lange Geschichte. Deshalb besteht der Wunsch nach gesunden Nahrungsmitteln, die unverfälscht sind, eigentlich schon immer. Und da sind wir dann heute in unserem neuen Podcast schon mittendrin.
Ja, weil gefälscht und geschummelt wird heute auch noch. Olivenöl zum Beispiel. Oder. Gibt es jede Menge Beispiele. Wir haben heute zwei Gäste da, die waren schon mal hier.
Genau.
Ja, die Frau Scherbaum, die Ellen Scherbaum, die hat über Eier referiert.
Genau. Und die Entwicklung der Methodik zur Eianalyse in Nudeln.
Ja, das war aus einer anderen Zeit, aber immer noch aktuell. Und wir hatten den Manfred Edelhäuser schon zu Gast. Der hat uns was über Skandale, hauptsächlich aus den 80er Jahren, berichtet. Schön, dass ihr beide da seid. Die Frage stellt sich natürlich, wenn wir jetzt hier über schon Lebensmittelverfälschung, die wohl es schon immer gab, warum sitzt ihr beide jetzt hier? Was könnt ihr uns denn darüber berichten?
Tja, das ist eine gute Frage, Ellen. Ja. Warum sitzen wir hier?
Ja, also ich denke, man sitzt hier, Manfred, weil wir ein ganzes Arbeitsleben lang zusammengearbeitet haben für den Verbraucherschutz.
Sprich Lebensmittelüberwachung.
Also wenn man in den Urschleim zurückgeht, dann haben wir uns schon an der Universität getroffen. Wir haben nämlich gemeinsam Lebensmittelchemie studiert an der Uni Stuttgart. Ich war damals angehender Assistent und treffe auf eine engagierte Studentin. Das war dann die Ellen. Ja.
Und unser erstes längeres Gespräch, da ging es tatsächlich um Wasserbestimmung, Kauffischer-Titration, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Wasserbestimmung ist natürlich auch notwendig, wenn es darum geht, Verfälschungen aufzudecken.
Ja, zum Beispiel bei der Milch, richtig, wie wir es gerade hatten. Und.
Und was uns natürlich verbindet, damals verbunden hat und auch heute noch ist, dass wir eigentlich gemeinsam sozialisiert wurden von unserem Professor, das war damals Professor Karl Gustav Bergner. Verbraucherschutz war ihm ein ausgesprochen großes Anliegen und das hat er in toller Weise auch seinen Studenten nahegebracht. Ja. Er war nämlich früher der Amtsleiter dieses Untersuchungsamtes. 1945 wurde er von den Amerikanern als Amtsleiter eingesetzt.
Wirklich? Also auch Amtsleiter von der Lebensmittelüberwachung wurden damals nach dem Krieg von Amerikanern eingesetzt
worden. Ja, die Amerikaner hatten große Angst vor Seuchen. Seuchen werden ja auch über Lebensmittel übertragen, auch über Trinkwasser. War ihm ganz wichtig, dass sofort nach Kriegsende ein funktionierendes System wieder aufgebaut wird, was in dem zerbombten Stuttgart gar nicht so ganz einfach war. Und deswegen hat er da freie Hand bekommen und konnte sich alles wünschen, was er braucht, damit gesunde Lebensmittel auf den Markt kommen. Und das hat er uns in der Vorlesung wirklich sehr plastisch als Praktiker immer wieder verdeutlicht. Und das sind sozusagen unsere gemeinsamen Wurzeln, der Verbraucherschutz.
Ja, und ich konnte mir damals nach dem Studium eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als für die Lebensmittelüberwachung arbeiten zu dürfen. Und unsere Wege haben sich ja dann mal kurz getrennt für ein Jahr oder so. Und wir haben dann beide mehr oder weniger gleichzeitig in die 80er damals bei der CLUA angefangen.
Das heißt, euch verbindet jetzt von 80er Jahren über 50 Jahre gemeinsamer Weg im Sinne der Lebensmittelüberwachung. Da hat man bestimmt im Laufe der Zeit einiges erlebt.
Also 50 Jahre ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
Machen wir 44.
Ja, einige sind auf lang.
Wie Ellen gerade schon gesagt hat, eigentlich 44 Jahre ist ja wirklich ein sattes Berufsleben.
Ja.
Und das ist natürlich eine tolle Sache und wir haben natürlich gemeinsam ungewöhnlich viel auch erlebt. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen.
Ja, hoffentlich, weil ich glaube, da lässt sich schon was berichten aus so langer Zeit.
Ja, also von unseren Anfängen haben wir ja beide schon separat berichtet und dann so in den 90er Jahre habe ich dann angefangen, Pestizidrückstände zu untersuchen und da waren wir dann sozusagen auf dem gleichen Arbeitsgebiet. Er hat pharmakologisch wirksame Rückstände gemacht und dann ich dann die Pestizide und dann noch ein bisschen später ist er dann ans Ministerium ländlicher Raum gewechselt und war dann sozusagen auch im Bereich Rückstände tätig und das weggekauft.
Aber da habt ihr euch dann quasi mehr oder weniger den Ball zugespielt, weil ihr wart ja nicht mehr beide gleich auf dem Amt und habt quasi am Lebensmittel direkt, sondern du schon natürlich noch, aber du Manfred dann mehr administrativ natürlich, oder?
Ich würde sagen, wir waren nicht getrennt, sondern wir waren am gleichen Objekt tätig, nur aus unterschiedlichen Richtungen. Ja. Sie im Labor und ich auf der ministerialen Ebene, wo Verbraucherschutz auch damals schon eine ganz große Rolle gespielt hat. Und das war insofern eine ganz glückliche Fügung, dass wir eigentlich jeder aus seinem Blickwinkel versucht hat, das Optimale für den Verbraucherschutz, also um es mal plakativ zu sagen, meine Aufgabe war es, Geld zu besorgen, damit sie arbeiten konnte.
Was hast du mit dem Geld gemacht, Ellen?
Ja, also ich habe ungefähr 1990 angefangen und zu der Zeit war es so, dass beim Bund hat man sich überlegt, man möchte so ein Monitoring-Programm machen. Also dass man gezielt Probe auf bestimmte Substanzen untersucht, bestimmte Pestizide untersucht. Und das hat uns dann vor die Herausforderung gestellt, dass man sagen musste, es gibt zwar sehr viele Höchstgehalte, die festgesetzt sind, aber wir können gar nicht alles untersuchen. Und da
was heißt denn das konkret? Wir können nicht untersuchen. Was konnten wir denn untersuchen?
Also es ist tatsächlich so, bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln musste eigentlich schon immer ein Analyseverfahren mitentwickelt werden. Aber das konnte jedes beliebige, mordskomplizierte Untersuchungsverfahren sein und für jeden Stoff extra. Aber wenn ich natürlich eine Probe untersuchen möchte, dann kann ich jetzt nicht 100 Methoden für 100 Pestizide anwenden, sondern ich muss das zusammen machen können. Und man muss sich einfach auch vorstellen, von den 90er Jahren bis heute hat es eine unheimliche Entwicklung gegeben in der Analysetechnik. Also zu der Zeit war ein Analysegerät, das hat gerade hier in das Zimmer reinpasst. Das war die erste. Heute stellt man so ein Gerät auf den Tisch. Also es hat eine unheimliche Entwicklung gegeben, einfach durch die Weiterentwicklung bei den Chips, bei den was weiß ich was, Computer. Und damit war es dann möglich, praktisch auch in der Analyse, in die Analysemethode ganz neue Wege zu gehen und da Sachen zu machen, die man vorher einfach gar nicht machen konnte.
Ja, und da kommt jetzt das Geld wahrscheinlich ins Spiel, weil Fortschritt ist vermutlich nie billig.
Ja, das darf man nicht wörtlich nehmen, dass ich mir ein Bündel Geldscheine zum Untersuchungsamt gegangen bin und dann hat es funktioniert, sondern wir haben hauptsächlich über Forschungsprojekte dann die Entwicklung eingeleitet, also sprich Geld im Haushalt bereitgestellt zum Kauf von Analysengeräten, dass entsprechende Personen eingestellt wurden, vielleicht mit Spezial-Know-how über bestimmte Methodiken. Ja.
Das waren ja dann auch teilweise nur ganz kurze Verträge oder sagen wir mal auch Zeiten, die dann sagen wir mal, Studenten oder ganz frisch ausgebildete Lebensmittelchemiker.
Nein, eher nicht. Das waren schon schwierige Aufgaben, knackige Projekte, die so auf der Ebene von Doktorarbeiten eigentlich stattgefunden haben.
Das war das zum Beispiel?
Ja, das war zum Beispiel, du kannst es sagen, Entwicklung einer Analysen.
Methode für Neonicotinoide war zum Beispiel so ein Projekt, das über 2 Jahre lief.
Neonicotinoide, das sind die, die ja auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit dann massiv in Verruch gekommen sind, weil sie eben zum Bienensterben beigetragen haben, extrem bienentoxisch sind.
Ja, genau.
Mittlerweile verbannt, aber damals waren die noch nicht zu bestimmen.
Also damals konnte man die noch gar nicht bestimmen. Die waren auf dem Markt und auch sehr beliebt, weil die sehr gut wirksam sind. Aber man hatte gar keine Analysemethode. Und als man die Analysemethode dann fertig hatte, haben wir angefangen zu untersuchen und wir haben eine enorme Beanstandungsquote gehabt damals, weil aber das bis dahin nicht kontrolliert wurde. Und das war allerdings zu Zeiten, wo man sogar noch gar keine harmonisierte Höchstmenge hatte. Und in der Folge hat dann die EU einheitlich für die ganze EU Höchstmenge festgesetzt.
Mhm. Das heißt aber auch, ohne Engagement auf verschiedenen Ebenen funktioniert so eine Lebensmittelüberwachung ja eigentlich nicht.
Ja, also unser Anliegen war es immer, dass wir gesagt haben, wir sind Verbraucherschützer. Also letztendlich liegt es an uns, die Themen aufzudecken, die Fragestellungen zu bearbeiten, die da sind. Weil wenn wir es nicht machen, macht es niemand. Also das war immer unsere Auffassung. Und von daher hat uns das auch immer Antriebe, zu gucken, wo passt irgendwas nicht, wo kann man reingehen, wo ist irgendwas Neues. Und man muss einfach sagen, wenn man irgendeinen Sachverhalt bewerten will, braucht man erstmal Daten. Und Daten zu generieren ist teuer unter Umständen, aufwendig. Und erst wenn man Daten hat, kann man überhaupt an eine Bewertung rangehen. Und wenn man die Bewertung hat, dann kann man erst Grenzwerte festsetzen.
Und da kam dann mein Part ins Spiel. Ja. Ich bin dann mit diesen Daten in der Aktentasche nach Bonn, da war damals in der Hauptstadt, später nach Berlin oder noch später nach Brüssel marschiert, habe gesagt, hier haben wir ein Problem, das muss gelöst werden. Also insofern haben uns die Bälle wirklich sehr elegant immer zuspielen können.
Ja, das ist so, was ich meinte. Ja, es braucht Engagement. Ohne das funktioniert es ja offensichtlich nicht. Und man braucht halt eben auch den Drive, was verändern zu wollen. Ich glaube, das habt ihr gemeinsam einfach schlichtweg dann.
Ja, also sag mal, ein wirklicher Wendepunkt, so würde ich mal sagen, war, dass das Land sich entschieden hat, bestimmte Bereiche in der Lebensmittelüberwachung zu zentralisieren. Also die Bereiche, die eben tatsächlich teuer sind, wo man teure Geräte braucht, die wurde dann 2000 zentralisiert, an jedem Untersuchungsamt ein anderer Bereich. Und hier in Stuttgart war es dann tatsächlich Pestizide in pflanzliche Lebensmittel, weil wir gesagt haben, da muss man die Kräfte bündeln, da ist wirklich viel zu tun. Und da war der Manfred dann auch schon beteiligt am Ministerium, diese Zentralisierung zu organisieren. Man kann sich vorstellen,
Wie sah es denn davor aus? Also es war also ein Prozess quasi, ja, Prozess in Technik und Prozess aber auch in der Struktur offensichtlich.
Ja gut, Baden-Württemberg hatte in den 50er Jahren noch 14 Untersuchungsämter.
Na, zur Info, jetzt sind es noch 4, die Lebensmittelüberwachung
jetzt machen. Jetzt sind es noch 4 und aus diesen 14 ist im Laufe der Zeit wurden es nur noch 7 und aus diesen 7 wurden dann am Schluss 4. Und diese 4, Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Sigmaringen, ja, haben dann nicht das Gleiche gemacht wie vorher auch, sondern, und das war der ganz neue Ansatz, wenn man schon festgestellt hat, wir haben einfach Defizite, es gibt viel mehr Aufgaben, komplizierte Aufgaben und die kann nicht jeder sich erarbeiten, es wäre auch viel zu teuer, sondern haben wir gesagt, wir müssen die Kräfte bündeln. Ja, das war diese Schwerpunktbildung, dass dann zum Beispiel die Pestizide nur noch in Stuttgart untersucht werden, die Tierarzneimittel in Karlsruhe und so weiter. Und durch diese Bündelung, das war ein ganz entscheidender Schritt, da konnte man dann tatsächlich auch die ganz schwierigen Aufgaben angehen. Denn das war natürlich unser Problem auch auf der politischen Ebene. Es war ja die Zeit, wo die Globalisierung richtig Fahrt aufnahm. Plötzlich gab es aus irgendwelchen anderen Ländern Meldungen, es gibt Verunreinigungen. Und das Land hat einen hohen Anschluss an Verbraucherschutz. Wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Und da war es natürlich immer hochnotpeinlich, wenn man sagen musste, wir können das nicht. Ja. Und das war einer der Triebfeder, dass wir gesagt haben, wir müssen uns spezialisieren, um auch die schwierigen Sachen zu machen. Ellen, erzähl doch mal das Birnenbeispiel, das ist ja ein ganz typischer Fall.
Ja, also wir sind 2000 dann sozusagen Zentrallabor geworden und es gab Hinweise drauf, dass illegalerweise Wachstumsregulatoren im Kernobst speziell bei Birne eingesetzt wird. Aber man konnte das damals nicht. Also die Analytik war nicht vorhanden, weil man dazu auch eine neue Analysetechnik gebraucht hat, die damals nur sehr rar.
Was war denn das für eine Technik?
Also das war die Kombination von Flüssigchromatographie mit Massespektrometrie. Also
ja, das, was heute Standard ist, ja, ne, damals noch ganz exotisch und das ist noch gar nicht so lange her, oder?
Nee, die Entwicklung war wirklich dramatisch, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, es war dann so, man musste sagen, ja, nee, das Chromi-Quad in der Birne können wir nicht. Und natürlich hat uns das angespornt, da möglichst schnell die Lücke zu schließen. Und es ist uns dann auch gelungen. Das ist der Vorläufer von einem Verfahren, der jetzt tatsächlich standardisiert ist, europäische Norm geworden ist. Und wir haben dann angefangen zu untersuchen und waren dann gleich
fündig.
Sehr fündig. Also man hatte dann in einem Obstbaugebiet Befunde an diesem Wachstumsregulator.
Was hat er gemacht?
Also die werden normalerweise im Getreideanbau verwendet, damit die Halme kürzer und stabiler bleiben. Und im Kernobstbereich hat es eben den Ansatz von Blüte gefördert. Also mehr Blüte gibt mehr
Ertrag.
Früchte, ja. Mhm. Und natürlich auch praktisch ist das alles kürzer blieben. Also die Bäume kleiner und die Triebe kürzer. Und das führt dann dazu, dass man die auch leichter wieder ernten kann.
Wie kommt sowas denn überhaupt immer hoch? So ein Fall?
Ja, manchmal den halt irgendwelche Insider auch Hinweise geben. Und es war, ich glaube, in Belgien, Manfred, wo das zum ersten Mal.
Also der Fall in Baden-Württemberg war 2002 und 2001 gab es ähnliche Probleme schon in Belgien. Also über Belgien haben wir erfahren, dass dort illegal diese Stoffe eingesetzt wurden. Und wir festgestellt haben, es könnte auch hier passieren, aber so genau wussten wir es nicht. Und dann hat ein aufmerksamer Lebensmittelkontrolleur, damals war es der Wirtschaftskontrolldienst,
eines Tages. Das war die Polizei damals, auch da hat sich einiges geändert in der Zwischenzeit.
Genau, der hat dann mal angerufen und hat gesagt, Herr Edelhäuser, hier gibt es eine Birnenanlage, die sieht völlig anders aus, wie mit der Nagelschere geschnitten. Picobello-Bäume.
Mhm, alle gleich groß.
Alle gleich groß. Und dann haben wir gesagt, okay, soll man eine Probe holen? Die Probe kam ins Untersuchungsamt. Mhm. Das Untersuchungsamt hat bis dahin die Methode tatsächlich etabliert und das war dann der Ausgangspunkt eines richtig großen Lebensmittelskandals eigentlich. Und es hat sich gezeigt, dass europaweit dieses Mittel nicht nur bei den Birnen, sondern viel breiter eingesetzt wurde.
Ja, das Nächste, was wir dann gemacht haben, war die italienische Karotte. Auch da war das anscheinend ein Wundermittel.
Ja.
Und dann ging es weiter mit spanische Paprika. Und das war dann damals wirklich ein ganz neues Thema. Und die EU ist damals dann direkt nach Italien zur Kontrolle. Und ich durfte dann als nationaler Sachverständiger mit und da mal gucken, wie die Italiener die Lebensmittelüberwachung machen. Also es war dann tatsächlich ein richtig großer Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auf der ersten Seite der Stuttgarter Zeitung damals.
Naja, ist schon platziert. Ein Punkt, also ja. Umwelt, das geht ja wahrscheinlich auch Richtung Umwelt verändern, oder? Also, ja,
ja, also es war einfach eine illegale Anwendung, muss man sagen. Also das war für diesen Zweck nicht vorgesehen. Und es war dann so, gerade bei Birne, dass dann unglaubliche Probemengen natürlich bei uns aufgeschlagen sind. Und es gibt noch Fotos aus der Zeit, wo dann das ganze Pestizidlabor in einer am anderen stand und Birne geschnitten hat, weil man so viele Proben hatte, die dann natürlich in kürzester Zeit bearbeitet werden mussten.
Und das war natürlich die Feuertaufe für unsere neue Struktur dieser Zentralisierung, dass wir aus 6 Einzellabors ein großes Labor gemacht
haben. Stimmt, trifft sich ja zufällig, dass es circa die gleiche Zeit war, wie wenn man es vorher gesehen hätte.
Na, das ist kein Zufall. Also bitte, harte Arbeit, würde ich sagen.
Und praktisch, das war ja Anfang der 2000er Jahre, das war ja die Zeit, als die BSE-Krise ganz Europa durchgeschüttelt hat.
Das war auch zu der Zeit, ja.
Das, genau, und was ja dann letztendlich dazu geführt hat, dass die EU gesagt hat, wir müssen im Verbraucherschutz wesentlich mehr tun als vorher. Vorher war es auf die einzelnen Mitgliedstaaten verteilt, jeder hat es ein bisschen anders gemacht. Und dann kam wirklich ein kraftvoller Ansatz. 2004 hat die EU gesagt, es muss sich alles radikal ändern. Es hat sich alles radikal geändert. Und unter anderem hat dann die EU-Gesetzgeber gesagt, die Länder müssen leistungsfähiger werden. Wir brauchen für diese Probleme, die den Verbraucherschutz massiv betreffen, leistungsfähige Einheiten und haben dann auch gesagt, wir brauchen für bestimmte Problembereiche, wie zum Beispiel Pestizide, für Tierarzneimittel, für Dioxine und so weiter. Als Kommission brauchen wir Unterstützung, technische Unterstützung, damit wir überhaupt in der Lage sind, die Probleme zu erkennen. Und so kam es dann zur Bildung von EU-Referenzlaboratorien. Es war eine europaweite Ausschreibung und da haben sich auch baden-württembergische Laboratorien dafür beworben. Und jetzt übergebe ich wieder dir, Ellen.
Ja, also das war 2005, dann kam die Ausschreibung raus. Und wir hatten ja in den Jahren von 2000 bis 2005 viele Forschungsprojekte bearbeitet und wir haben dann 2003 auch eine neue Analysenmethode eingeführt, die in der Zwischenzeit weltweit anerkannt ist, die sogenannte Catchers-Methode.
Ja, ich glaube, da sollten wir mal separat drüber sprechen,
ja,
noch.
Ja, eine das eigene Folge.
Ja, Anne, das genau. Ist ja auch das, was wir tun.
Ja, ja, nee, und deswegen hatte mir auch viele befristete Stellen und die Idee war dann, wenn wir EU-Referenzlabor werden würden, dann könnten wir das Personal halten und unsere Anstrengungen einfach fortführen. Und ich bin dann an der Manfred herangetreten und habe gesagt, wir würdet uns da gern bewerben.
Ja, und ich habe gedacht, okay, jetzt sind sie alle verrückt geworden.
Okay.
So schlimm gleich.
Das war natürlich aus baden-württembergischer Sicht, sich plötzlich da sage an die Spitze Europas zu stellen, das war schon ein gewaltiger Schritt.
Aber da darf ich schon sagen, weil aber grundsätzlich ist ja die Überwachung in Baden-Württemberg, wenn man zurückschaut, als wir hier relativ junge Vertreter noch der Vertretung, ja schon immer ambitioniert gewesen.
Ja, sicher. Ja. Mein zweiter Gedanke war dann auch, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Wir hatten ja den Anspruch, in der Champions League mitzuspielen. Also warum dann nicht ganz vorne? Und so kam es dann dazu. Es wurden dann 3 Projekte eingereicht. Eins in Stuttgart, 2 im Untersuchungsamt Freiburg. Und diese 3 haben alle den Zuschlag bekommen. Deswegen sind wir heute noch, 20 Jahre später, haben wir 3 EU-Referenzlaboratorien, also sprich die State of the Art in Europa und eigentlich weltweit, ist die Standards setzen für Untersuchungsmethoden, für Datengenerierung und so weiter.
Ja, und sage ich mal, das Modell Referenzlaboratorien hat dann auch sehr große Früchte getragen, würde ich sagen, weil also das Referenzlabor hat die Aufgabe, andere Laboratorien in der ganzen EU dazu zu bringen, dass sie hochwertige Analytik machen können.
Schlichtweg bessere Ergebnisse, um besseren Verbraucherschutz zu betreiben.
Genau.
Um es mal ganz plump und simpel auszudrücken.
Genau, also das Untersuchungsspektrum auszuweiten, gute Qualität sicherzustellen. Und das sind wir natürlich sozusagen in Stuttgart diejenigen, die das sicherstellen sollen.
Ja, jetzt in dem Fall für die Pestizide im pflanzlichen Lebensmittel mit. Man muss ja wissen, diese EU-Referenzlaboratorien, die gibt's ja für ganz viele Fragestellungen, auch Mykotoxine und, also alle, sagen, Kontaminanten und Stoffe, die unsere Lebensmittel potenziell verunreinigen, toxische Relevanz haben und solche Sachen, gibt es diese EU-Referenzlaboratorien. Wir haben in Baden-Württemberg 3 Stück davon. Das ist ja schon mal ein Zeichen. Ja.
Ja.
Ja. Welche Rolle spielt es da grundsätzlich auch? Also wir haben das Chlormequat, das kam von außen auf, aber das wurde ja quasi diktiert, weil da gab es Anhaltspunkte dafür, dass irgendwas schief läuft. Welche Rolle spielen eigentlich jetzt in unserer heutigen Zeit die Ämter oder wir alle hier, Sachen vielleicht zu beurteilen, zu entdecken, bevor irgendwie ein Problem, ein handfestes Problem entsteht?
Also ich möchte gerne noch von einem Fall berichten aus dem Jahr 2006. Also das war das Jahr, wo wir dann auch Referenzlabor geworden sind. Und da haben wir einen Stoff entdeckt, der überhaupt nicht zugelassen war in spanische Paprika damals. Also wir hatten einfach auffälliges Signal. Wir untersuchen auf eine Reihe Stoffe ganz genau und dann gucken wir aber auch noch, gibt es irgendwelche andere Sachen noch. Also man sagt jetzt Screening dazu. Und dann war auffälliges Signal da und wir haben dann uns überlegt, was könnte das sein und haben dann postuliert, es ist ein Abkömmling vom Isophenphos, also es ist ein phosphorsäureester Insektizid. Es ist nicht Isophenphos, sondern Derivat da davon. Und das war einfach gar nicht zugelassen. Und die Schwierigkeit war damals, man hatte gar keinen Standard. Es gab keinen Standard zu kaufen.
Also keinen Vergleich, womit man sicher sagen konnte, das ist es jetzt.
Ja, genau. Und da kommt wieder, denke ich, unsere Haltung einfach zum Trage, dass man sage, das hält uns ja jetzt aber nicht ab, wenn wir wissen, da ist was nicht in Ordnung. Und wir haben dann in Absprache natürlich mit dem Ministerium uns entschieden, wir beanstanden das, auch wenn wir noch gar keinen Standard haben, um das also hundertprozentig machen zu können. Wir waren vielleicht bei 95%. Und wir haben dann später den Standard synthetisieren lassen und haben es natürlich nochmal nachbestätigt. Aber unser Anliegen ist einfach, nicht zu warten, bis irgendwas 100% sicher ist, sondern wenn wir berechtigte Zweifel haben oder berechtigte Anhaltspunkte haben, dass da was nicht in Ordnung ist, zu sagen, okay, wir sind zuständig für Verbraucherschutz, wir können da nicht noch 5 Jahre warten, bis das 100%ig ist.
Und da hat uns natürlich auch die EU-Gesetzgebung, von der ich vorher schon erzählt habe, als Folge des BSE-Skandals viel geholfen. Der BSE-Skandal ist ja auch deswegen so groß geworden, weil anfangs die englischen Behörden, später die EU-Kommission viel zu spät eingegriffen hat. 20 Jahre lang wurde rumdiskutiert, ist jetzt BSE, dieser Erreger bei Tieren, für die menschliche Gesundheit gefährlich oder nicht. Ja. Und der hundertprozentige Beweis konnte nicht erbracht werden. Dazu ist es einfach mal zu schwierig. Ja. Und als Folge dessen gab es auch dann die EU-Bestimmung, das sogenannte Vorsorgeprinzip soll greifen, dass die Behörden auch dann eingreifen können, wenn wissenschaftlich gewichtige Gründe dafür sprechen, ja, ohne dass noch die hundertprozentige Sicherheit da ist. Ja. Und das hat uns auch immer wieder gezeigt, wir müssen frühzeitig die Probleme erkennen, damit sie nicht so groß werden. BSE hat ganz Europa betroffen. Heute ist der Rindfleischmarkt noch aus BSE-Gründen eigentlich schlechter als vor der Krise. Und deswegen war es uns auch immer wichtig zu sagen, wir müssen eigentlich immer vor dem Skandal sein. Sprich, wir müssen die Probleme erkennen, bevor sie groß werden. Und das ist auch unsere Intention, dass wir auch Forschungsarbeiten betreffen, dass man nach der Methode Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Ja, wollte gerade sagen, woher weiß ich denn, was vielleicht ein Problem sein wird oder auch nicht?
Ja, es gibt natürlich viele Hinweise aus wissenschaftlichen Arbeiten und Universitäten, dass möglicherweise irgendein Problem besteht. Ja. Und die traditionelle Lebensmittelüberwachung war die, wir kontrollieren die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
Das ist natürlich heute immer noch ein fester Bestandteil.
Das ist sozusagen die originäre Aufgabe. Ja. Aber die gesetzlichen Bestimmungen, die kommen hauptsächlich dadurch zustande, dass ein Problem aufgeworfen wird, das man regeln muss. Also zum Beispiel ein neuer Stoff, ein Grenzwert, um den zu regeln. Ja. Und der Gesetzgeber ist darauf angewiesen, dass er Daten bekommt. Ohne Daten kann er nichts festlegen. Ja. Und deswegen haben wir auch sehr viel Zeit und Geld investiert in diesen Bereich. Wir müssen nachschauen, gibt es ein Problem oder nicht. Wir machen Monitoringstudien. Das geht nicht darum, Grenzwerte zu kontrollieren, sondern nur nachzuschauen, ist alles in Ordnung. Mhm.
Also ein Beispiel, das Sie da vielleicht in dem Zusammenhang nennen könnte, ist, wir haben dann eine Methode entwickelt für polare Pestizide und Chlorat war ein altes Herbizid. Und wir haben das halt mit aufgenommen ins Untersuchungsspektrum und sind dann erstaunlicherweise sehr fündig geworden.
Du sagst jetzt polare Pestizide, das könnte man vielleicht kurz ein bisschen einordnen. Das sind Pestizide, die sich von den klassischen, sage ich jetzt mal, dahingehend unterscheiden, dass sie sehr viel besser wasserlöslich sind. Mhm. Und die hat man seither nicht untersucht, Fragezeichen? Oder wie? Und da gehört auch Glyphosat dazu, zu diesen Stoffen.
Ja, da gehört auch Glyphosat dazu. Also
nur so am Rande. Aber hat man das dann vorher einfach nicht untersucht, nicht untersuchen können? Wieder mal wie bei den anderen Beispielen, die du schon genannt hast?
Also es gab natürlich, wie gesagt, für alle Stoffe immer einzelne, meist sehr komplizierte Verfahren.
Ja,
wenn ihr dann für 6 Proben eine Woche lang Aufarbeitung machen müsst, dann wird es in der Routine niemals in großem Umfang angewendet werden können. Und deswegen haben wir dann auch 2006 angefangen, für diese polare Stoffe Multimethode zu entwickeln. Und einer von den Analyten war dann Epochlorat. Und wir haben das mit aufgenommen, weil es Epoch ging. Wir wollten ja das sehr breit aufwerten. Und dann haben wir sehr viele Chloratbefunde gehabt. Wirklich viele.
Ja, sehr viele.
Sehr viele.
Und so kannst du das so genau sagen?
Weil ich da in der Zeit schon im Labor war und sehr, sehr viele Gutachten geschrieben habe zu Babymöhren, also so abgepackten Möhrchen. Und irgendwie wirklich fast jede Probe positiv war.
Ja, also und dann war natürlich die Frage, wo kommt es her? Und es kommt hauptsächlich aus der Behandlung von Wasser. Also man weiß es ja, Wasser wird chloriert. Und in manchen Gegenden dieser Welt ist auch leider so, dass sie nicht diese wunderbare Trinkwasserqualität haben, wie wir sie hier haben. Und das Chlorieren von Waschwasser im Gemüsebereich ist zum Beispiel in den USA absolut üblich. Also die möchte lieber Chemie statt Keime in den USA. Und da war es dann einfach auch notwendig, mal ganz viele Daten zu produzieren. Und aufgrund von diesen Daten hat sich die EU dann auch dieser Fragestellung angenommen und hat dann Höchstmenge festgesetzt in dem Bereich.
Ja, zu der Zeit kam dann ich mit dazu. Ich habe noch die Ausläufer dieser Chlorat-Thematik bearbeiten dürfen. Aber natürlich mittlerweile durch Regelungen EU-weiter Art ist das Ganze natürlich besser kontrollierbar. Offensichtlich ist es so, dass die Überwachung, also genauso wahrscheinlich wie alle Bereiche auch in dieser Welt, sich verändert über die Zeit. Technisch, man passt die Strukturen an, wenn man merkt, es funktioniert nicht mehr so wie früher mit den Aufgaben, die auf einem da herangetragen, Globalisierung war ein Stichwort. Ist es denn weiterhin so, dass damit zu rechnen, dass von außen irgendwelche Sachen an die Lebensmittelüberwachung herangetragen werden müssen, dass sich da irgendwie, keine Ahnung, Herausforderungen wird es wahrscheinlich immer geben, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, es gibt einfach auch immer wieder neue Fragestellungen, die bearbeitet werden müssen. Also man sagt ja, das Wissen dieser Welt verdoppelt sich derzeit alle 10 Jahre. In manchen Bereichen ist es sogar noch deutlich schneller. Und das heißt, mit jedem neuen Wissen gibt es dann halt unter Umständen auch neue toxikologische Bewertungen. Es werden zum Beispiel immer mehr Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln mit integriert in die Analytik, weil man festgestellt hat, ah ja, die wirkt ja auch nur irgendwie. Also es gibt unglaubliche Veränderungen, auch was den Wissensstand einfach anlangt. Und momentan haben wir ja ein Thema, das in der Presse rauf und runter geht, die sogenannte PFAS.
Ja, ich denke, also da hat jeder schon mal irgendwas davon gehört. Ich glaube, man kommt doch gar nicht mehr drum rum, denke ich.
Wobei ich finde, PFAS ist ja für den normalen Verbraucher etwas schwierig, kryptisch. Und irgendjemand hat mal den Begriff Ewigkeitschemikalie, was ja sehr treffend ist, weil die so lange in der Umwelt sind, gedrückt. Also diese Ewigkeitschemikalien, das ist schon ein massives Problem, vor dem wir heute stehen. Und der wissenschaftliche Fortschritt, von dem die Ellen ja gerade gesagt hat, besteht jetzt hier daran, dass man erstmal festgestellt hat, ups, die sind ja tatsächlich auch für den Menschen teilweise schädlich. Vor 20 Jahren hat da noch kein Mensch dran gedacht.
Da muss ich echt provokant sagen, so ähnliche Verbindungen gab es ja schon mal. Die waren statt mit Chlor oder Brom statt Fluor. Hätte man ja eigentlich wissen können, oder?
Also ich denke, was man wusste, ist natürlich, dass die haltbar sind. Also dass die sich nicht leicht abbauen. Deswegen hat man sie, ja. Aber was sich halt immer wieder ändert, ist die toxikologische Bewertung. Mhm. Also ich möchte nochmal ein ganz altes Beispiel bringen. In den 80er Jahren hat man in Florida Alligatoren gefunden, in großem Umfang, also männliche Alligatoren, die Geschlechtsorgane hatten, die nämlich funktional waren, also verändert. Mhm. Und da hat man dann angefangen zu untersuchen, wo kann denn sowas herkommen, und hat festgestellt, okay, das war das DDT damals, also in den 80er Jahren. Und da war die Erkenntnis, das DDT ist nicht nur ein Insektizid, sondern das wirkt auch wie Östrogen, wie ein Hormon. Und diese Erkenntnis war völlig neu, also dass Stoffe dann auch wie Hormone wirken. Und es hat im Pestizidbereich enorme Auswirkungen gehabt, weil das war dann eben nicht nur das DDT, sondern ganz, ganz viele Stoffe, die man lange Jahre benutzt hat. Und das meine ich. Also es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und denen muss man dann Rechnung tragen. Und häufig sind es aber Wirkungen, an die hat man noch gar nicht gedacht. Und bei den Perfluor-Verbindungen ist aber auch so, dass man jetzt festgestellt hat, okay, das hat auch Auswirkungen unter Umständen auf den Menschen. Es ist nicht nur ein Stoff, der gut stabil ist und...
Also es hat meistens ist komplexer, als man halt denkt, auf Auswirkungen auf den Mensch, auf die Umwelt und so einfach abstellen lässt sich auch nicht, weil es ja teilweise benötigt wird, diese Stoffe.
Ja, hat ja wunderbare Eigenschaften.
Ja, Alternativen suchen. Das heißt, es wird auch weiterhin spannend bleiben letztendlich. Und
ja, und deswegen denke ich einfach auch, um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, das ist die Aufgabe der staatlichen Lebensmittelüberwachung, dass wir aber am Ball bleiben und gucken, wo sind neue Themen, wo braucht man neue Daten, wo braucht man neue Analyseverfahren. Und es geht eben nicht darum, nur, sage ich mal, Grenzwerte, die es gibt, zu kontrollieren. Das kann auch ein Privatlabor machen. Aber unsere Aufgabe geht eben sehr viel weiter.
Und deswegen ist es schön, wenn es wieder junge Lebensmittelchemiker gibt, die sich das als Lebensaufgabe vor die Brust gesetzt haben.
Ja, die sogar dann die mittlerweile einen Podcast machen. Das gab es wahrscheinlich vor 20 Jahren wohl auch noch nicht dran gedacht, dass sowas vielleicht auch mal Teil von einer Art Aufklärungsarbeit oder das soll es zumindest sein.
Also zu der Zeit, als wir anfangen haben, das war die Vorcomputer, die Vor-Internet-Zeit. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen.
Du musst weitergehen. Das war die Zeit vor dem Fax, vor dem Faxgerät. Also fast die Steinzeit der Kommunikation. Ja. Da hat man sich noch Briefe geschrieben.
Das stimmt. Also man muss einfach sagen, innerhalb von so einer Lebensspanne oder auch Berufsspanne gibt es unheimliche Veränderungen, unheimliche Entwicklung. Und ja, das hat uns eigentlich auch immer motiviert, weiterzumachen. Und
ja, vieles, was wir uns nicht mehr vorstellen können, Anne.
Ja, genau.
Wir hatten es mal davon, dass früher diese, wir hatten es jetzt schon gehört, diese HPLC mit Detektor dran, das wurde früher auf Papier geschrieben.
Genau.
Und dann musste man diese, dann steht dann ein sogenannter Peak und den musste man schon zum Schauen, wie viel das denn ist, musste man den ausschneiden.
Und wiegen.
Und wiegen.
Ja.
Und ich habe mich da mal drüber lustig gemacht an der Uni und dann musste ich zur Strafe vom Professor aus genau das tun. War eine Lehre. Und bin dann heilfroh, dass es heute anders ausschaut, aber anders heißt ja nicht unbedingt besser.
Ja. Also das mit dem Ausschneiden, das haben wir dann 1919 schon nicht mehr gemacht, aber wie gesagt, also es war die Vor-Computerzeit. Und von daher, ein Podcast hat er damals.
Nee, so verändert sich die Überwachung genauso. Neue Probleme, neuer Zeitgeist, neues Thema wird vielleicht die KI werden. Ich weiß es nicht genau, wiefern die uns mal noch
das Leben erleichtert.
Erleichtert, ja, ersetzen. Das möchte ich gerade mal die anderen sagen. Ist die KI vielleicht irgendwie gefährlich, um uns zu ersetzen?
Also der Gedanke, der kann ja kommen. Aber aus meiner Erfahrung nach sind viele Fälle so komplex, dass man sie im Vorfeld gar nicht so sagen in Modell passen kann, sondern viele der Probleme, vor allen Dingen der neuen Probleme, die muss man einfach immer noch händisch, sprich mit menschlichem Denken.
Vielleicht muss man es manchmal auch fühlen.
Und ich bin auch überzeugt, es gibt nicht nur eine künstliche Intelligenz, sondern eine künstliche Dummheit. Ja. Und da müssen wir aufpassen, dass man das noch rechtzeitig erkennt.
Ja, also ich denke letztendlich, wir sind ja jetzt beide auch 40 Jahre Erfahrung. Und Erfahrung hat mir also der Eindruck, wird nicht mehr wertgeschätzt, weil man kann ja alles nachgucken. Überall kann man gucken, man kann die KI fragen, gibt dann schöne Zusammenfassungen. Allerdings denke ich auch, die Erfahrung gibt einem einfach auch manchmal das Gefühl, dass man da irgendwie aufpassen muss, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas vielleicht falsch ist. Und gerade bei der Analytik von Rückständen, das ist schon sehr anspruchsvoll. Also wir haben da mit sehr vielen Problemen zu kämpfen, weil die Gehalte, die wir untersuchen, sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Und deswegen denke ich, diesen Teil Erfahrung, der ist doch immer noch wertvoll in der Beurteilung von Sachverhalten, im Erkennen von Fehlern. Ja, also das wäre so ein bisschen mein Fazit.
Was wäre dein Fazit, Manfred, zu dem Thema?
Also mein Fazit ist relativ schlicht. nämlich dass solange es Lebensmittel gibt, auch eine staatliche Kontrolle unabdingbar ist. Das zeigt die Vergangenheit der letzten 10.000 Jahre und es wird in Zukunft sich nicht ändern. Wenn nicht kontrolliert wird, dann läuft die Sache schnell aus dem Ruder.
Vielen Dank für das tolle Fazit, oder Flo?
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke, Ellen. Danke, Manfred. Mir hat Spaß gemacht. Ich sage das gern, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat.
Wir danken euch für euren tollen Input.
Gerne.
Gerne.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.